Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Liebe Freundinnen und Hörer, wir treffen uns wieder mit Voice of Indonesia in Jakarta im Programm Kaleidoskop 2020. Liebe Freundinnen und Hörer, hören Sie nun Kaleidoskop vom August bis Dezember 2020. Wir kommen nun zum August. Am 4. August erklärte der Interim-Geschäftsträger von Pakistan in Jakarta, Zayed Haider Khan, in einer Pressekonferenz in der pakistanischen Botschaft in Jakarta, dass die bilateralen Beziehungen zwischen Indonesien und Pakistan gut gelaufen seien. Die beiden Länder unterstützen sich gegenseitig in verschiedenen Bereichen in internationalen Foren und bei den Vereinten Nationen. Zayed erklärte, dass Indonesien und Pakistan bisher 32 Kooperationsverträge unterzeichnet hätten.
Our two countries have 32 MOUs and agreements of different kinds.
Die beiden Länder hatten zu unterschiedlichen Zeiten 32 Memorandum of Understandings und Vereinbarungen. Wir arbeiten auch im Bereich Verteidigung und Handelsabkommen zusammen, haben eine Kooperationsgruppe zum Thema Terrorismus unterzeichnet und dann eine Arbeitskommission gebildet. Die beiden Länder führen einen politischen Planungsdialog und tausend Delegationen aus den Bereichen Handel, Wirtschaft, Investitionen und Militär aus. Neben der Erörterung der bilateralen Beziehungen zwischen Indonesien und Pakistan erörterte der Interim-Geschäftsträger von Pakistan in Jakarta auch die Frage des Friedens und der Sicherheitslage in Südasien, insbesondere im Hinblick auf den Streit zwischen Pakistan und Indien in der Region Jammu und Kashmir. Er hofft, dass die indonesische Öffentlichkeit und die indonesischen Medien Unterstützung leisten und ein Gefühl der Solidarität mit den Menschen in Jammu und Kashmir zeigen werden. Am 8. August feierte der Verband Südostasiatischer Nationen ASEAN seinen 53. Jahrestag mit dem Thema "Das Ziel auf die vollständige Überlebensreise der ASEAN, die zusammenhängende Reise der ASEAN zur Resilienz" konzentriert. In einer Mitteilung des ASEAN-Sekretariats, die Voice of Indonesia in Jakarta erhalten hatte, heißt es, dass die Feier des ASEAN-Jahrestages durch die anhaltende COVID-19-Pandemie online stattgefunden habe. Am 13. August sagte die Außenministerin Retno Marsudi, als sie die Hauptrednerin in einem Webinar zum Thema der 75. Jahre kritischen Reflexionen der Vereinten Nationen in Jakarta war, dass die COVID-19-Pandemie die Augen aller Länder öffnen muss, um das Miteinander zu fördern und die Zusammenarbeit der Vereinten Nationen zu fördern. Laut Minister Retno müssen die Vereinten Nationen im Alter von 75 Jahren in der Lage sein, die weltweiten Anforderungen zu bewältigen und darauf zu reagieren. Eine davon ist die Unterstützung der Bemühungen zur Minderung von Pandemien und der durch Pandemien verursachten sozioökonomischen Auswirkungen.
Dalam jangka pendek, PBB harus mendukung upaya masyarakat internasional dalam
mitigasi Steve Wilson di Forum Internasional di Bimbingan dari Internasional Gemeinschaft zur Eindämmung der Pandemie und ihrer sozioökonomischen Auswirkungen unterstützen. Dazu gehört der Zugang zu Medikamenten und Impfstoffen für alle. Langfristig müssen die Vereinten Nationen in der Lage sein, zur Verbesserung der globalen Gesundheitsordnung beizutragen, einschließlich der Bemühungen zur Verhinderung zukünftiger Pandemien. Darüber hinaus ermahnte Thomas Sudi, die Vereinten Nationen in der Lage zu sein, verschiedene weltweite Herausforderungen in der Zukunft zu antizipieren. Die Ministerin hofft, dass die Vereinten Nationen arbeiten können, indem sie die Entwicklung der Mitgliedsländer in den Vordergrund stellen. Am 13. August startete der EU-Botschafter bei ASEAN, Igor Drismans, drei neue Entwicklungszusammenarbeitsprojekte zwischen der Europäischen Union und ASEAN mit einer Gesamtfinanzierung von 13 Millionen Euro. Diese Projekte werden die Urbanisierung und nachhaltige Wortbewirtschaftung sowie das ASEAN Supreme Audit Institut unterstützen. In einer virtuellen Pressekonferenz anlässlich des ASEAN-EU Stipendien- und Kooperationstages in Jakarta sagte Igor Dismans, die Europäische Union sei ein sehr wichtiger Partner der ASEAN in der Entwicklungszusammenarbeit. Die EU hat die ASEAN-Region mit Mitteln in Höhe von 250 Millionen Euro für regionale Integrationsprogramme von 2014 bis 2020 unterstützt. Jetzt kündigt die EU den Start von drei neuen EU-ASEAN-Kooperationsprogrammen an.
And I'm very happy to announce today that we are launching
Und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir heute drei weitere Projekte in diesem Jahr starten. Das erste ist das Smart Green Cities Programm im Wert von 5 Millionen Euro, das die nachhaltige Urbanisierung in mehreren ASEAN-Städten unterstützen und den Ostos intelligenter Lösungen in ASEAN und mit der Europäischen Union fördern wird. Zweitens ist das ASEAN-Programm zur Unterstützung der Fortverwaltung im Wert von 5 Millionen Euro, das eine nachhaltige Postverwaltung und Bewirtschaftung in der gesamten Region unterstützen und am Genehmigungsprozess und am nachhaltigen Holzhandel in den ASEAN-Mitgliedsländern arbeiten wird. Drittens ist das ASEAN-Supreme-Audit-Institution-Programm in Höhe von 3 Millionen Euro, das den Ausstoß beim Kapazitätsaufbau für die höchsten Prüfungsinstitute in der Region fördern und die Harmonisierung und Transparenz verbessern will. Botschafter Igor Dismans hofft, dass die EU und ASEAN mit dem Start dieses Programms ein starkes Engagement für die Verbesserung der Partnerschaften und der Zusammenarbeit trotz der Covid-19-Pandemie zeigen werden. Am 14. August nahmen 161 Mitglieder des Rates Physis an der Jahrestagung des Parlaments DPR und der Beratenden Volksversammlung MPR 2020 teil. 274 nahmen praktisch von ihrem jeweiligen Platz aus teil. Dies gab der Vorsitzende der Indonesischen Beratenden Volksversammlung, Bambang Susatyo, bei der Eröffnung der Sitzung im Nusantara Gebäude in Jakarta bekannt. Präsident Joko Widodo war dabei anwesend und trug traditionelle Sabukleidung aus der Provinz aus Nusa Tenggara sowie Vizepräsident Ma'ruf Amin. Der MPR-Vorsitzende sagte in seiner Eröffnungsrede, die MPR-Jahrestagung sei nicht nur eine zeremonielle Tagesordnung, sondern habe auch eine sehr wichtige Bedeutung für staatliche Institutionen. Sie sei ein Forum für die Wahrung der Souveränität der Menschen, den Anbau von Kommunikation sowie ein Mittel zur Förderung des öffentlichen Vertrauens durch Leistungsberichte über die Umsetzung von Autorität und die verfassungsmäßigen Pflichten jeder staatlichen Institution. Am 17. August fand das Gedenken des 75. Jahrestages der Republik Indonesien im Merdeka Palace in Jakarta statt, in dem lediglich das Gesundheitsprotokoll zur Prävention von COVID-19 umgesetzt wurde. Die Gedenkfeier der Sekunde der Unabhängigkeitserklärung der Republik Indonesien wurde vom Inspektor für Zeremonie von Präsident Joko Widodo geleitet. Inzwischen war Oberst Infanterie Muhammad Imam Gogor der Kommandeur der Zeremonie. Der Vorsitzende der Beratende Volksversammlung Bambang Susatyo las den Text der Proklamation vor. Der Stellvertreter für Protokoll, Presse und Medien des Präsidiarsekretariats B. Mahmudin sagte im Merdeka Palace in Jakarta, er sei sicher, dass das Programm mit den Gesundheitsprotokollen feierlich bleiben werde. Verschiedene Künste und Kulturen, die normalerweise auf dem Palasthof stattfanden, wurden auf das Fernsehen oder den virtuellen Raum übertragen. Alle Teilnehmer der Zeremonie, die Truppe, die die Erbstückflagge hisste und alle Personen, die an der Zeremonie teilnahmen, waren ebenfalls zuerst getestet worden. Die Zeremonie kann auch von allen indonesischen Staatsbürgern im Ausland gesehen werden. Am 20. August einigten sich die Regierungen Indonesien und Chinas während der COVID-19-Pandemie auf besondere Regelungen für den Zugang zu Reisen für wichtige offizielle und geschäftliche Bedürfnisse zwischen den beiden Ländern. Dies erklärte der Außenminister Retno Marsudi bei einer virtuellen Pressekonferenz nach einem bilateralen Treffen mit der chinesischen Regierung in Sanya City, Hainan. Während des Treffens war die indonesische Delegation durch die Außenministerin Retno Marsudi und den Minister für Staatsbetriebe sowie den Hauptgeschäftsführer des Komitees für den Umgang mit COVID-19 und die Nationalwirtschaftserhöhung Erick Thohir vertreten. Inzwischen wurde die chinesische Delegation vom Stadtrat und chinesischen Außenminister Wang Yi geleitet. Laut Retno Marsudi ist das Reisekorridorsabkommen mit China nach den Vereinigten Arabischen Emiraten und Südkorea das dritte Abkommen, das die indonesische Regierung mit anderen Ländern während der COVID-19-Pandemie unterzeichnet hat. Am 24. August erklärte die Außenministerin Retno Marsudi die kurzfristige Erfüllung des COVID-19-Impfstoffs, insbesondere für 2020 und 2021, sei gesichert worden. Dies wurde von Retno Marsudi während einer Pressekonferenz nach dem geschlossenen Treffen im Presidialbüro in Jakarta mitgeteilt. Bei diesen Bemühungen besuchten Retno Marsudi und der Minister für Staatsbetriebe Erick Thohir China und die Vereinigten Arabischen Emirate. Der Minister erklärte, das Ergebnis des Besuchs sei, dass es Indonesien gelungen sei, eine Zusage von bis zu 340 Millionen Impfstoffen zu erhalten.
Dari kunjungan kedua negara tersebut dapat kami sampaikan bahwa untuk tahun 2020.
Bei Besuchen in diesen beiden Ländern können wir sagen, dass wir für 2020 eine Zusage von 20 bis 30 Millionen Impfstoffen erhalten haben. Für das erste Quartal 2021 können wir zwischen 80 und 130 Millionen Impfstoffe sichern. Inzwischen haben wir im zweiten bis vierten Quartal 210 Millionen gesichert. Wenn wir also über die Zahlen für 2021 sprechen, können wir uns 290 bis 340 Millionen sichern. Retno Marsudi fügte hinzu, dass die Regierung kurzfristige und langfristige Anstrengungen unternehme, um den Bedarf an COVID-19-Impfstoffen zu decken. Zu den kurzfristigen Bemühungen gehört die Sicherung der Impfstoffversorgung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und China. Die langfristigen Bemühungen bestehen darin, Unabhängigkeit bei der Herstellung des Impfstoffs zu erreichen. Am Sieben und 27 erhielt Indonesien vom Green Climate Fund eine Finanzierungsgenehmigung in Höhe von 103,8 Millionen US-Dollar für einen Vorschlag zur REDD Plus oder Reduzierung der Emissionen aus der Entwaldung und der ergebnisbasierten Zahlung von Waldabbau. In einer gemeinsamen Pressekonferenz des Ministeriums für Umwelt und Fortwirtschaft und des indonesischen Finanzministeriums, die am Donnerstag, den 27. August, virtuell stattfand, erklärte die Ministerin für Umwelt und Fortwirtschaft, Siti Nurbaya, diese Finanzierung habe die Überprüfung eines unabhängigen technischen Teams durchlaufen, das vom Sekretariat des UN-Rahmenübereinkommens über Klimawandel ernannt wurde.
Bahwa Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari komunitas
das Indonesian von der Weltgemeinschaft eine Anerkennung für den Erfolg in der Reduzierung der Treibhausgasemissionen durch Entwaldung und Waldegradation erhalten hat. Diese Anerkennung erfolgt in Form einer Genehmigung des GCF oder Green Climate Fund Red zur Auszahlung von Mitteln im Wert von 103,87 Millionen US-Dollar für Leistungszahlungen, die als ergebnisbasiertes Zahlungsschema für das REDD Plus Programm bezeichnet werden und die Emissionen aus Entwaldung und Waldegradationaktivitäten reduzieren. Dies ist ein Beweis für das Engagement und die Leistung Indonesiens bei der Bekämpfung des Klimawandels. Siti Nurbaya fügte hinzu, dass der Erfolg der Regierung bei der konsequenten Reduzierung der Entwaldungsrate durch eine Reihe von Schritten und Maßnahmen verfolgt wurde. Diese Schritte umfassen Wald- und Bodensanierung, Wiederaufforstung, Schutz und Sicherheit von Waldschutzgebieten, Schutz und Sicherheit von Waldgebieten, Wald- und Landbrandbekämpfung, Strafverfolgung, System zur Überprüfung der Holzlegalität und soziale Fortbildung. Am 29. August erklärte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bei einer Sitzung unter Leitung des ständigen Vertreters der Republik Indonesien bei den Vereinten Nationen in New York, Dian Triansah Jani, dass er die Consent Resolution 203A über weibliches Personal in UN-Friedensmissionen gebilligt habe. Er erklärte, dass die Resolution am 28. August 2020 New Yorker Zeit verabschiedet worden sei und die erste Resolution in der Geschichte der indonesischen Diplomatie im UN-Sicherheitsrat sei. Die von Indonesien initiierte Resolution wurde von 97 UN-Ländern gesponsert, einschließlich aller Mitglieder des UN-Sicherheitsrates. Die Ratifizierung wird als wichtiger Durchbruch angesehen, da der UN-Sicherheitsrat zum ersten Mal eine Resolution verabschiedet hat, die sich speziell mit der Rolle weiblicher Weltfriedenstruppen befasst.
Willkommen zu dem September. Am 3. September unterzeichnet die indonesische Regierung durch das Koordinierungsministerium für maritime Angelegenheiten und Investitionen einen Vertrag mit dem australischen Unternehmen der Eisenerner Industrie Fortescue Metal Groups, um erneuerbare Energie zur Unterstützung der grünen Industrie zu entwickeln. Die Unterzeichnung wurde vom Koordinierungsminister für maritime Angelegenheiten und Investitionen Luhut Binsar Panjaitan und dem Gründer der Fortescue Metal Group Andrew Forrest in Jakarta. Am gleichen Tag leitete die indonesische Außenministerin Retno Marsudi das virtuelle Ministertreffen über Außenpolitik und globale Gesundheit FPGH. Bei diesem Treffen übermittelte Minister Retno Marsudi drei Dinge im Zusammenhang mit dem Gesundheitssektor. Erstens ging es um die Wichtigkeit der globalen Zusammenarbeit, um für einen gleichberechtigten und gerechten Zugang zu Impfstoffen sicherzustellen.
Yang kedua, pentingnya tata kelola
Zweiten ging es um die Bedeutung eines Managements oder eines starken globalen Gesundheitssystems. Die FPGH-Länder müssen die WHO stärken, insbesondere in Bezug auf die Fähigkeit, um Früherkennung durchzuführen und auf zukünftige globale Gesundheitsprobleme zu reagieren. Als letztes betonte Minister Retno Marsudi, um in jedem Land ein starkes nationales Gesundheitssystem aufzubauen. Bei einer Telefonkonferenz am 4. September hofft Ministerin Retno auch, dass die FPGH ein Motor für die Stärkung des Geistes der internationalen Zusammenarbeit bei der Bewältigung der COVID-19-Pandemie werden kann. Sie sagte dazu weiter, an dem Ministertreffen nahmen 7 Minister aus FPGH-Ländern teil, nämlich Südafrika, Brasilien, Indonesien, Frankreich, Norwegen, Senegal und Thailand, sowie der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Am 7. September waren 297 Rohingya Flüchtlinge, darunter 14 Kinder in den Gewässern von Aceh, genau am Strand von Ujong Ulang im Distrikt Banda Sakti in der Stadt Lok Semawe gestrandet. Sie wurden von Fischern gerettet und an Festland gezogen. Der Kommandeur des Indonesischen Marinestützpunktes Lok Semawe, Oberstleutnant M. Dimi Oimri, teilte RRI mit, dass alle gestrandeten Flüchtlinge gesichert worden seien und in gesundem Zustand seien. Am 11. September feierte die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt von Radio Republik Indonesia LPT RRI den 75. Jahrestag. Der Präsident von LPT RRI Muhammad Rohanuddin erklärte am 10. September, dass der Kampfgeist vorgesetzt werde, damit RRI weiterhin der Öffentlichkeit zugute kommen könne. Er sagte, dass die Welt derzeit sehr an digitaler Technologie interessiert sei. Daher hat RRI seit 2013 digitale Technologie mit mehreren Plattformen entwickelt. Alle Plattformen müssen RRI durchgeführt werden, da einer der Gründe ist, dass RRI für die Bereitstellung von Informationen für die Gemeinschaft verantwortlich ist. Laut Rohanuddin muss jeder, der ein Segment der RRI ist, näher gekommen werden. RRI muss Methode haben, um sich mit allen vorhandenen Plattformen zu nähern. Daher sollte RRI nicht nur in einer Funkplattform gebunden werden. Am 17. September sagte der Sprecher des Indonesischen Außenministeriums, Teguh Pak Ijasa, bei einer virtuellen Pressekonferenz, dass die Normalisierung der Beziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain zu Israel die Haltung Indonesien gegenüber Palästina nicht beeinträchtigt.
Normalisasi hubungan UAE Israel dan Bahrain Israel tidak akan
di normalisierung der VAE Vereinigten Arabischen Emiraten mit Israel und Bahrain mit Israel wird die indonesische Position zu Palästina nicht ändern. Wo Indonesien muss bei der Lösung der Palästinenser Frage die Resolution des UN-Sicherheitsrates und die international vereinbarte Parameter einschließlich zwei staatliche Lösungen berücksichtigt werden. Pak Ijasa fügte hinzu, dass alle Friedensinitiativen, die arabische Friedensinitiative, die im Jahr 2002 von den Arabischen Liga initiiert wurde, und auch die Resolutionen anderer Kooperationsorganisationen islamischer Länder nicht vereitelt sollten. Demzufolge verstehe Indonesien den Wunsch der Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrains, um einen Raum für beteiligte Parteien bereitzustellen und zu verhandeln, und Änderung für die Lösung der palästinensischen Probleme durch dieses Abkommen zu ändern. Die Wirksamkeit des Abkommens hängt jedoch stark von Israel ab, um es zu respektieren. Am 17. September veröffentlichte der indonesische Minister für nationale Entwicklungsplanung, auch der Leiter der Nationalen Agentur für Entwicklungsplanung, Suharto Mono Arfa, gemeinsam mit dem Botschafter der Europäischen Union EU in Indonesien, Vincent Piket, ein Publikationsbuch über die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und der Europäischen Union EU im Jahr 2020 in Jakarta. Das Publikationsbuch fasste die Bemühungen zur Förderung des nachhaltigen Aufbaus und zur Milderung der Auswirkungen des Klimawandels zusammen. By the same book, Gig S. Au Umpersidene Erungen Schaften von Entwicklungsprogrammen in Indonesia, die von der Europäischen Union und ihren Mitgliedsländern unterstützt werden. Die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union, EU und Indonesien im Jahr 2020 hat das Thema Aufbau von Kapazitäten für grünes Wirtschaftswachstum. Der EU-Botschafter in Indonesien sagte, dass das Thema entnommen wird, weil die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie durch eine nachhaltige Umweltentwicklung behandelt werden müssen.
And why is that important? Because in our view,
warum ist das wichtig? Denn unserer Ansicht nach muss die Erholung nach der Pandemie umweltfreundlich und nachhaltig sein. Denn während wir einerseits gegen die Covid-Pandemie kämpfen, wird die Klimakrise real und steht vor unseren Augen. Des Weiteren sagte Minister Suharto Monoarfa, dass die Europäische Union ein Kooperationspartner für Indonesien nicht nur von dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie, sondern auch beim Ausbruch der Pandemie in Indonesien ist. Am 20. September erhielt das Bürogebäude des Ministeriums für Energie und Mineralvorkommen ESDM bei dem ASEAN Energy Award 2020 eine prestigeträchtige Auszeichnung. Das Heritage Building und das Khairul Saleh Gebäude gewannen den Wettbewerb für energieeffiziente Gebäude. Die Bekanntgabe und Verleihung des Preises für die Gewinner wurden beim A-Unrechtsistentreffen der ASEAN Energieminister im November in Da Nang, Vietnam durchgeführt. Wie sagte der Leiter des Büros für Kommunikation, öffentliche Informationsdienste und Zusammenarbeit im Ministerium für Energie und Mineralvorkommen, Agung Pribadi, in einer Pressemitteilung, die von der Nachrichtenagentur Antara in Jakarta erhalten wurde. Agung hofft, dass mit dieser Auszeichnung alle Gebäude in diesem Ministerium in den folgenden Jahren an den ASEAN Energy Award teilnehmen können. Das Heritage Building als Büro des Ministers für Energie und Mineralvorkommen ist ein historisches Gebäude, das im Jahr 2016 renoviert und in ein Near-Zero-Energie-Gebäude umgewandelt wurde. Seit 2017 wurden 441 Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 86 kW Kilowattspitze oder etwa 44,2% der gesamten Stromkapazität installiert. Inzwischen hat das Khairul Saleh Gebäude oder das Sekretariat General Büro Gebäude das Energiemanagementprogramm seit 2016 umgesetzt. Am 22. September eröffnete Vizepräsident Ma'ruf Amin virtuell den Betrieb der Asia Cyber University als erste Cyber-Universität in Indonesien. Die Universität wird vom Rektor Professor Jang Yong Cho, PhD, CPA aus Südkorea geleitet. Professor Yong Cho ist der erste ausländische Rektor in Indonesien. In seiner Rede brachte Ma'ruf Amin seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die ASEAN Cyber University einen gerechten und erschwinglichen Zugang zur Hochschulbildung bieten und die Entwicklung überlegener Human Resources in Indonesien fördern könnte. Am 30. September teilte die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani mit, dass sie die indonesische Wirtschaft voraussichtlich im dritten und vierten Quartal dieses Jahres erholen und die Beschleunigung im Jahr 2021 passieren wird. Dies teilte Minister Sri Mulyani in einer Presseerklärung zum Staatshaushalt für das Jahr mit 2021 virtuell. Sri Mulyani sagte, dass die indonesische Wirtschaft von 0% prognostiziert wird. Ihr zufolge war der Umgang mit Covid einer der Faktoren, der die wirtschaftliche Erholung bestimmten wird.
Faktor-faktor tentu yang bisa memulihkan ekonomi Indonesia, satu, penanganan
die Faktoren, die die indonesische Wirtschaft wiederherstellen können, wie die Behandlung von Covid sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr mit der Disziplin dieses Gesundheitsprotokolls, werden weiterhin sehr entscheidend sein. Je mehr wir durch Gesundheitsprotokolle kontrollieren können, desto besser können wir mit Covid umgehen und gleichzeitig wirtschaftliche Erholung und soziale Aktivitäten durchführen. Sri Mulyani fügte hinzu, dass ein weiterer Faktor, der die wirtschaftliche Erholung Indonesien im nächsten Jahr bestimmen wird, die Verfügbarkeit des Impfstoffs von COVID-19 ist. Darüber hinaus sagte Sri Mulyani, dass die Regierung weiterhin Sozialhilfe leisten wird, die Kaufkraft zu steigern, insbesondere für die Gesellschaft der unteren Mittelschicht, die 40% der Gesamtbevölkerung Indonesien erreicht. Willkommen zu dem Oktober. Am 3. Oktober übermittelte die indonesische Regierung ihre Anerkennung für den Umgang mit COVID-19 in Indonesien und die Unterstützung der südkoreanischen Regierung für den Schutz und die Sicherheit der indonesischen Bürger in Korea aus. Dies sagte die indonesische Arbeitsministerin Ida Fauzia in ihrer Rede beim virtuellen Gedenken des südkoreanischen Nationalfeiertages. Bei dieser Gelegenheit übermittelte Ministerin Ida Fauzia verschiedene Kooperationen, die sie in verschiedenen Bereichen zwischen Indonesien und Südkorea progressiv entwickelt haben.
Sebagai mitra strategis khusus kerjasama Indonesia dan Korea.
Als besonderer strategischer Partner hat sie die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Korea in verschiedenen Bereichen progressiv entwickelt, wie Industrie 4.0, Wirtschaft, Investitionen, Handel, Bildung und Erhöhung der Personalkapazität. Die Partnerschaft zwischen den beiden Ländern wird auch inmitten der Herausforderungen der Pandemie durch verschiedene Kooperationen zur Bewältigung von COVID-19 enger. In der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmer und Human Resources würdigte Arbeitsministerin Ida Fauzia auch die Rolle der südkoreanischen Regierung bei der Erleichterung indonesischer Gastarbeiter, ein angemessenes Arbeitsumfeld und Gleichbehandlung zu erhalten. Am gleichen Tag betonte Indonesien beim G20-Treffen die Wichtigkeit des COVID-19-Impfstoffs, allgemein zugängliche öffentliche Güter zu werden und die Entwicklung der hochwertigen, sicheren und wirksamen Impfstoffe zu unterstützen. Dies teilte der Stellvertreter für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit des indonesischen Koordinierungsministeriums für Wirtschaft, Rijal Afandi Lukman, in einer Erklärung in Jakarta mit. Rijal als Gesandter oder Sherpa G20 Indonesia sagte beim dritten Virtual Sherpa G20-Treffen, dass Indonesien umfassende politische Schritte zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf nationaler Ebene umgesetzt hat. Bei dieser Gelegenheit vereinbarten die Sherpas G20, zusammenzuarbeiten, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu überwinden, das Wirtschaftswachstum wiederherzustellen, Arbeitsplätze zu schaffen und eine kostenresistente Zukunft zu gestalten. Im Rahmen des 57. Jahrestag der indonesischen Streitkräfte TNI am 5. Oktober wurden die TNI gebeten, ihre Fähigkeiten und ihr Waffensystem zu steigern, verbessern und vor hybriden Bedrohungen, nämlich der Bedrohung durch chemische, biologische, Strahlen und Atomwaffen zu stehen. Dies sagte die Militär- und Geheimdienstbeobachterin Susining Tias Kertopati in einer schriftlichen Erklärung in Jakarta. Ihr zufolge haben die hybriden Bedrohungen die Perspektive zukünftiger Bedrohungen verändert. TNI steht auch vor neuen Herausforderungen, nämlich zur Bekämpfung von Nicht-Naturkatastrophen und zwar der COVID-19-Pandemie. Am gleichen Tag, den 5. Oktober, betonte Präsident Joko Widodo die Wichtigkeit der Beschaffung der lebenswerten Häuser für die Gesellschaft. Dies sagte der Präsident in seiner Rede bei der virtuellen Gedenkfeier des Globalen Lebensraumstages oder Global Habitat Day 2020 in der Stadt Surabaya, Osiava. Der Präsident meinte, dass das Thema des diesjährigen Gedenkens Wohnen für alle, eine bessere städtische Zukunft ein sehr relevantes Thema für die ganze Welt ist.
Thema Housing for All, a better urban future merupakan agenda yang tepat untuk kita semua, untuk seluruh dunia.
Das Thema Wohnen für alle, eine bessere städtische Zukunft ist die richtige Agenda für uns alle, für die ganze Welt, dass ein Haus ein Grundbedürfnis aller Menschen auf der ganzen Welt ist. Das Haus wird die Familie als Hauptpfeiler der Stärke der Nation stärken und die erste Verteidigungsfestung gegen die verschiedenen Gesundheitsrisiken, einschließlich die COVID-19-Pandemie. Präsident Joko Widodo sagte, dass die indonesische Regierung sich hart darum bemüht, damit jeder Bürger ein lebenswertes Haus bewohnen kann. Eine davon ist das 1-Million-Häuser-Programm, das seit 2015 durchgeführt wird. Das Indonesische Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft KLHK veranstaltete virtuell vom 7. bis 27. Oktober in Jakarta ein Klimafestival zum Thema Stärkung der Mildgliedungsaktion und Anpassung des Klimawandels während der COVID-19-Pandemie. Bei der Eröffnung des Festivals brachte der stellvertretende Minister für Umwelt und Forstwirtschaft Alu Dohong zum Ausdruck, dass das Klimafestival die Fähigkeit der Gemeinde beschleunigen könnte, um sich an den Klimawandel in Indonesien anzupassen.
Festival Iklim ini kita harapkan banyak inovasi-inovasi baru, baik yang sifatnya...
Wir erwarten beim Klimafestival viele neue Innovationen auf Technologies oder andere Weite, um unsere Anpassungsfähigkeit an die Milderung des Klimawandels in Indonesien zu beschleunigen und einen Beitrag zur Kontrolle der globalen Temperatur in einer Welt zu leisten, deren Ziel unter 2 Grad liegt. Der stellvertretende Minister Alu Dohong fügte hinzu, dass das Klimafestival 2020 in unterschiedlichem Zustand stattfand, in dem eine Anpassung des Ministeriums für Umwelt und Forstwirtschaft durch Technologie, durch virtuelle Ausstellungen erforderlich machte. Beim Klimafestival 2020 startete das Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft außerdem ein Programm zur Kapazitätsaufbau für indonesische Verhandlungsführer auf globaler Ebene. Die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati erhielt die Auszeichnung als Finanzminister des Jahres für den Ostasiatischen Pazifik 2020 vom Global Markets Magazine. Am 12. Oktober sagte Ministerin Sri Mulyani in einer Erklärung in Jakarta, dass diese Auszeichnung eine Form der Ernsthaftigkeit und der harten Arbeit aller Mitarbeiter des Finanzministeriums im Umgang mit der COVID-19-Pandemie in Indonesien ist. Am 14. Oktober sagte der Generaldirektor für Asiatisch-Pazifische und Afrikanische Angelegenheiten des indonesischen Außenministeriums Desra Percaya in seiner Rede beim internationalen Webinar zum Gedenken der 60-jährigen Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Marokko, dass dieser Gedenkfeier eine sehr wichtige Initiative inmitten der COVID-19-Pandemie ist. Demzufolge werden die kooperativen Beziehungen zwischen Indonesien und Marokko als enge Freundschaft auf Gesellschaftsebene beschrieben. Er hofft, dass Indonesien und Marokko weiterhin zusammenarbeiten können, insbesondere um den moderaten Islam in die internationale Welt zu bringen.
Sebagaimana diketahui, hubungan diplomatik RI Maroko dimulai sejak April tanggal 1960. Dan selama 60
tahun. Wibekan wurden di diplomatischen Beziehungen zwischen Indonesien und Marokko am 19. April 1960 begonnen. Seit 60 Jahren ist die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in verschiedenen Bereichen gut und stabil gelaufen. Indonesien und Marokko sind auch strategische Partner, um den moderaten Islam in die internationale Gemeinschaft zu fördern. Desra Percaya hofft auch, dass Indonesien und Marokko ihre Bemühungen zur Förderung des moderaten Islam fortsetzen, Gerüchte des Radikalismus abwehren und das Image des radikalen Islam und das Stigma der Islamphobie sowohl in Form einer bilateralen Zusammenarbeit als auch in verschiedenen globalen Kooperationsforen abschaffen können. Am 15. Oktober gab der Handelsminister Agus Suparmanto in einer offiziellen Erklärung bekannt, dass das indonesische Handelsministerium, das Außenministerium, die Zentralbank Indonesia und die Koordinationsbehörde für Investitionen BKPM die integrierte Datenplattform für die bilaterale wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Japan oder das Board in Japan-Indonesia Partnership Long, JAIPONG, virtuell veröffentlichte. Die Einführung von JAIPONG ist eine Innovation im Handelssektor, die digitale Technologie nutzt. Es ist zu hoffen, dass das JAIPONG Dashboard ein One-Stop-Hub für umfassende Informationen über verschiedene Möglichkeiten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Japan werden könnte. Der Name von Präsident Joko Widodo wird in Abu Dhabi der Vereinigten Arabischen Emiraten als Straßenname verewigt. Am 19. wurde die Einweihung des Straßennamens Präsident Joko Widodo vom Mitglied und Vorsitzender des Exekutivbüros von Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, durchgeführt. The Indonesian Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Husin Bagis, erklärte, dass die Straßenbenennung von Präsident Joko Widodo die enge Beziehung zwischen Indonesien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie die Desrespekt der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate gegenüber Präsident Joko Widodo sei. Am 24. Oktober hielt Präsident Joko Widodo eine Rede zum virtuellen Jubiläum des Verbandes Indonesischer Ärzte IDI im Bogor Präsidentenpalast in West Java. In seiner Rede würdigte der Präsident die Rolle des Verbandes bei der Integration aller potenziellen indonesischer Ärzte und bei der Entwicklung der medizinischen Wissenschaft einschließlich der Verbesserung des Gesundheitszustands aller Indonesier. Im Zufolge habe die Covid-19-Pandemie beigebracht, dass es noch viele Mangel im Gesundheitssektor gibt.
Diagnostic Test, Emergency Ventilator,
schneller Diagnostiktest, Notfallbeatmungsgeräte, mobile Labors für biologische Sicherheit, die mit PCR ausgestattet sind, die Verwendung künstlicher Intelligenz für die Diagnose von COVID-19 und die COVID-Track-Anwendung werden durchgeführt, um bei der Überwachung der Patientenmobilität durch Ärzte zu unterstützen. Wir beschleunigen klinische Studien und die Massenproduktion von Roten und Weißen Impfstoffen. Präsident Joko Widodo sagte dazu weiter, die Covid-19-Pandemie sei auch ein Momentum für die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft und der Kapazität der nationalen Gesundheitsdienste geworden. Bei dieser Gelegenheit kondolierte der Staatsoberhaupt den Familien von 136 Ärzten in ganz Indonesien, die bei seinen Diensten im Umgang mit Covid-19 starben. Am 28. Oktober feierte Indonesien ein historisches Ereignis vor 92 Jahren, nämlich den Jugend-Eid. Die indonesischen Jugendlichen schworen beim 2. Jugendkongress, der vom 27. bis 28. Oktober 1928 stattfand, den Eid, um die Einheit, Nation und Sprache Indonesien anzuerkennen. Aus diesem Grund lud der indonesische Religionsminister Fakhrul Razi in Jakarta die Jugend der Millennials-Generation ein, ihre Entschlossenheit und ihren Enthusiasmus für den Aufbau des Landes, die Wahrung der Einheit, der Brüderlichkeit und der gegenseitigen Harmonie mit der Einhaltung der Staatsideologie Pancasila und religiösen Lehren zu stärken. Am 29. Oktober empfing der Präsident Joko Widodo den US-Außenminister Michael Richard Pompeo im Bogor Präsidentenpalast in West Java. Nach der Begleitung des Präsidenten sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi, dass dieser Besuch eine wichtige Bedeutung für die strategische Partnerschaft zwischen Indonesia und Amerika hat, angesichts der COVID-19-Pandemie, die die Welt immer noch trifft. Ministerin Retno sagte dazu weiter, der Präsident hoffe, dass die Vereinigten Staaten die Fazilität des allgemeinen Präferenzsystems GSW für Indonesien verlängern könnte.
Presiden juga menginginkan agar kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat meningkat.
Der Präsident wollte auch, dass die Verteidigungszusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten zunimmt und der Präsident sagte auch, er wolle, dass Amerika die Interessen der Entwicklungsländer verstehe. Und der Präsident betonte auch, dass er wollte, dass Amerika die Interessen der muslimischen Länder verstehe. Darüber hinaus sagte der Präsident, Indonesien wolle, dass Amerika Südostasien verstehe und zusammen mit den südostasiatischen Ländern Frieden, Stabilität und Zusammenarbeit in der Region schaffen kann. Laut Retno Marsudi habe Mike Pompeo von der USA-Seite seine Verpflichtung übermittelt, um die strategische umfassende Partnerschaft mit Indonesien fortzusetzen. Darüber hinaus wird Indonesien als eine wichtige Rolle in der Region angesehen. Indonesien ist ein Anker für ASEAN, daher möchte Amerika angesichts dieser großen Rolle Indonesien wirklich eine bessere Beziehung zu Indonesien aufbauen. Am 31. Oktober hielt Präsident Joko Widodo ein Treffen ab, um einige Weltthemen zu erörtern. Insbesondere in Bezug auf die Brüderlichkeit zwischen religiösen Gemeinden. Präsident sagte in einer Presseerklärung nach dem Treffen mit einigen religiösen Führern, UN dan Kabinet Minister im Presidenten Palace in Jakarta, dass das indonesische Volk die Gewalt in Paris Frankreich verurteilte. Einige bei der Menschen ums Leben kamen.
Yang pertama, Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris.
Erster verurteilt Indonesien sehr die Gewalt in Paris und Nizza bei der Menschen ums Leben kamen. Zweitens verurteilt Indonesien auch die Aussage des französischen Präsidenten, der die Religion des Islam beleidigt und das Gefühl der Muslime auf der ganzen Welt verletzt hat, die die Einheit zwischen religiösen Gemeinden auf der Welt spalten kann, als die Welt Einheit braucht, um vor COVID-19-Pandemie zu bestehen. Und die Meinungsfreiheit, die dem Respekt und der Heiligkeit der Religionswerte und deren Symbole schadet, muss gestoppt werden. Terrorismus ist Terrorismus. Der Terrorismus ist mit der Religion nicht zu tun. Bei der gleichen Gelegenheit unterstrich der Koordinierungsminister für politische, rechtliche und sicherheitspolitische Angelegenheiten, Dr. Mahfud MD, die Botschaft von Präsident Joko Widodo, um die Einheit und Toleranz zwischen der religiösen Gemeinde in den Vordergrund zu stellen. Er betonte, dass jede im Land durchgeführte Demonstration in Bezug auf die Aussage des französischen Präsidenten ordnungsgemäß und nicht destruktiv durchgeführt werden sollte.
Hier sind die Ereignisse im November 2020. Am 5. nahm Indonesien an der 14. Sitzung der Stabschef der ASEAN Marine teil, die virtuell durchgeführt wurde. Bei dieser Gelegenheit sagte der Stabschef der Indonesian Marine, Yudo Margono, im Hauptquartier der Marine in Cilangkap, Ostjakarta, dass der Geist der ASEAN-Zentralität das Grundprinzip für die Zusammenarbeit in der Indo-Pazifischen Region sein muss, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit des Seeverkehrs. Das Treffen unter dem Vorsitz des Kommandanten der vietnamesischen Marine, Admiral Tran Tan Nghiem, an dem die Stabschef der ASEAN-Länder teilnahmen, fand in Hanoi, Vietnam statt. Am 10. November leitete Präsident Joko Widodo eine Zeremonie zum Gedenken an den Tag der Helden auf dem Kalibata Heldenfriedhof in Jakarta. Der Präsident wurde von Vizepräsident Ma'ruf Amin begleitet. Die Aktivitäten finden statt, während das Gesundheitsprotokoll zur Prävention von COVID-19 noch umgesetzt wird. Nach der Zeremonie pilgern der Präsident und der Vizepräsident zu den Gräbern einer Reihe von Helden. Am 12. nahm Indonesien virtuell am 37. ASEAN-Gipfel teil. Außenministerin Retno Marsudi sagte in einer Pressekonferenz im Presidential Palace von Bogor Indonesia Alpha, der Gipfel, der bis zum 15. November dauerte, brachte 33 Vertragsdokumente hervor. Eines davon ist das umfassende ASEAN-Wiederherstellungsabkommen. Dieses Abkommen enthält Strategien zur Überwindung der Pandemie durch die Zusammenarbeit zwischen ASEAN-Ländern und die Zusammenarbeit mit Partnern. Noch am selben Tag nahm Präsident Joko Widodo am 21. ASEAN-Südkorea-Gipfel teil, der virtuell stattfand. Bei dieser Gelegenheit zeigte sich der Präsident optimistisch für die Partnerschaft zwischen ASEAN und Südkorea. Am 16. November nahm Indonesien am Ministertreffen des Forums für wirtschaftliche Zusammenarbeit im Asiatisch-Pazifischen Raum oder APEC teil. Indonesien wurde von der Außenministerin Retno Marsudi vertreten. Das Treffen führte zu einer gemeinsamen Erklärung der APEC-Minister. Am 17. November traf der indonesische Koordinierungsminister für Maritime Angelegenheiten und Investitionen Luhut Binsar Panjaitan im Weißen Haus in Washington D.C. mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten Donald Trump zusammen. Luhut Panjaitan sagte, dass Präsident Joko Widodo die bisherige Unterstützung der amerikanischen Regierung sehr schätze. Eine der Unterstützungen ist die Bereitstellung der Einrichtung für das allgemeine Präferenzsystem durch den Handelsvertreter der Vereinigten Staaten in Indonesien. Am 22. November nahm Präsident Joko Widodo virtuell vom Staatspalast in Bogor Westjava aus am G20-Gipfel teil. Der zweitägige Gipfel fand unter dem Vorsitz von Saudi-Arabien unter der Leitung von König Salman statt. Laut Außenministerin Retno Marsudi hat Präsident Joko Widodo bei dieser Gelegenheit die Bedeutung der Finanzierung für die Wiederherstellung der Gesundheit hervorgehoben.
Yang pertama adalah pentingnya pendanaan bagi pemulihan.
Das erste ist die Bedeutung der Finanzierung für die Wiederherstellung der Gesundheit. Der Präsident sagte, dass die Welt nicht gesund sein wird, wenn nicht alle Länder gesund sind und ein Impfstoff eine der Munitionen ist. Die Impfstoffe müssen ausnahmslos für alle Länder zugänglich und verfügbar sein. Das politische Engagement der G20-Länder ist erforderlich, um globale Mittel für die Wiederherstellung der Gesundheit zu mobilisieren. Das Zweite, was die Aufmerksamkeit der G20-Mitgliedsländer erfordert, ist die Bedeutung der Unterstützung für die Erholung der Weltwirtschaft. Dazu gehören die Frage der Unterstützung bei der Umschuldung von Ländern mit niedrigem Einkommen und die steuerliche Flexibilität der Entwicklungsländer. Am 23. veranstaltete die Indonesische Nahrungs- und Arzneimittelzulassungsbehörde BPOM die Schulungsaktivitäten im Bereich Medizin und Lebensmittel für die palästinensische Regulierungsbehörde. Die Aktivität, die virtuellen Weise bis zum 25. November dauerte, wurde von der Leiterin der Indonesischen Nahrungs- und Arzneimittelzulassungsbehörde, Penny Lukito, eröffnet und von den der palästinensischen Gesundheitsministerin Mai Al-Kaila und 20 Auszubildenden des palästinensischen Gesundheitsministeriums besucht. Am 26. November nahm Indonesien am 3. Ministertreffen der Archipel- und Inselstaatsforums teil. Indonesien wurde vom Koordinierungsminister für Maritime Angelegenheiten und Investitionen Luhut Binsar Panjaitan vertreten. Indonesien rief die Insel- und Archipelländer, die Mitglieder des Archipel- und Inselstaatsforums sind, auf, sich gemeinsam den Herausforderungen während der Covid-19-Pandemie zu stellen. Hier sind die Ereignisse im Dezember 2020. Am 3. Dezember sagte Präsident Joko Widodo in seinen virtuellen Bemerkungen zum Gedenken an den Internationalen Behindertentag aus Jakarta, dass das Gedenken an den Internationalen Tag der Behinderten in diesem Jahr ein Impuls sein sollte, um die Besorgnis und die Solidarität bei der Schaffung einer starken Grundlage für den Schutz von Menschen mit Behinderungen zu bekräftigen. Der Präsident betonte, dass die Regierung stets bestrebt sei, die Gleichstellung und die Chancen für den Zugang zu Bildung, Gesundheit, Beschäftigung und Infrastruktur zu verbessern, die für die Menschen mit Behinderungen zugänglich sind. Aus den verschiedenen von der Regierung angebotenen Hilfsprogrammen sollte keine einzige Person mit Behinderungen zurückbleiben. Alle Kreise wie die Ministerien und die Provinz-, Bezirks- und Stadtregierungen müssen dies ebenfalls aktiv unterstützen. Am 6. Dezember 2020 erhielt die indonesische Regierung 1,2 Millionen Dosen des von Sinovac hergestellten Covid-19-Impfstoff. Präsident Joko Widodo sagte in seiner virtuell gehaltenen Rede, der Sinovac-Impfstoff sei seit letztem August in Bandung Westjava klinisch getestet worden. Abgesehen von 1,2 Millionen Impfstoffdosen arbeitet die Regierung noch an 1,8 Millionen Impfstoffdosen, die Anfang Januar 2021 eintreffen werden. Der Präsident fügte hinzu, dass Indonesien neben fertigen Impfstoffen auch die Impfstoffe in Südküten kauft.
Yvonne Bio Farma weiter verarbeitet werden. Am 9. Dezember 2020 fanden die gleichzeitig durchgeführten Regionaloberhauptwahlen in den 269 indonesischen Regionen statt. Präsident Joko Widodo sagte, die Regionaloberhauptwahlen müssen demokratisch sein. Wegen der COVID-19-Pandemie müssen alle Kreise außerdem strenge Gesundheitsprotokolle anwenden. Am 10. Dezember 2020 fand das 13. Bali Demokratie Forum in Nusa Dua auf Bali statt, das von der indonesischen Außenministerin Retno Marsudi offiziellenweise eröffnet wurde. In ihrer Begrüßungsrede betonte Ministerin Marsudi, wie wichtig es ist, demokratische Werte und Praktiken während und nach der COVID-19-Pandemie aufrechtzuerhalten. Anders als bei früheren Veranstaltungen fand das 13. Bali Demokratie Forum nur in begrenztem Umfang statt. Dieses Forum kann aufgrund der COVID-19-Pandemie nur von nicht mehr als 50 Teilnehmern verfolgt werden. Liebe Zuhörer, das war das Kaleidoskop des Jahres 2020. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen!
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.